Ja, herzlich willkommen zur nächsten Teegesprächsrunde nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet alle einen angenehmen Sommer. Jetzt, wo das so ein bisschen ruhiger zu sein scheint mit den Inzidenzen und mit dem ganzen Pandemiegeschehen, auch wenn es so ein bisschen chaotisch gerade läuft, denke ich, dass es doch so ein bisschen Hoffnung gibt, dass schon einige Experten damit rechnen, dass im kommenden Frühling wir nicht mehr von einer Pandemie sprechen müssen. Ja, wir haben heute als Thema nicht wie angekündigt Gesundheit, sondern das Gegenteil, nämlich Krankheit. Das habe ich wohl falsch geschrieben. Sören hat mich freundlicherweise nochmal darauf hingewiesen. Sein Thema, beziehungsweise Sören wird heute den Impulsvortrag machen und uns über Krankheit erzählen. So. Sören, wenn du willst, kannst du schon direkt loslegen.
Ja gut, ich habe leider kein Papier oder sowas, weil ich, wie gesagt, meine Mutter ist ins Krankenhaus gekommen, gerade frisch, und da muss man einiges organisieren. Und das hat mich jetzt einerseits daran gehindert, euch ein Papier in den Chat zu stellen, andererseits mich nochmal gut vorbereitet auf die Sitzung heute. Ich möchte zwei Sachen vorher sagen. Es fällt mir schwer, die christliche Position zum Thema Krankheit zu präsentieren, weil es viel zu viele gibt und darunter einige, die ich für sehr bedenklich halte. Die werde ich jetzt hier nicht referieren. Das Zweite ist die Frage, christliche Position, evangelische Position zum Thema Krankheit. Auch da könnten viele andere Ansicht sein. Ich versuche euch meine Sicht, die sich aus meiner eigenen chronischen Erkrankung und meinem Glauben ergeben hat, darzustellen. Und dann können wir ja mal gucken, wohin uns das führt. Für mich ist es so, dass eine Textstelle aus dem Johannesevangelium sehr zentral für mich ist, im 9. Kapitel. Da gibt es eine Geschichte. Jesus läuft mit seinen Jüngern durch die Gegend und sie treffen einen Mann, der blind geboren worden ist. Und die Jünger sind ganz verwirrt, weil in ihrem Denken Blindheit, also eine Krankheit, ein Zeichen einer Bestrafung Gottes ist. Und sie fragen: Meister, wer hat gesündigt, dieser Mensch selber oder seine Eltern? Und Jesus antwortet: Weder dieser noch seine Eltern, sondern er ist blind geboren, damit an ihm das Heil Gottes sichtbar werde. Und dann kommt es zu einer Beschreibung, welcher Auftrag Jesus hat. Aber für mich ist diese Stelle ganz entscheidend, denn Jesus reagiert hier auf das Leiden und die Krankheit eines Menschen nicht mit der Frage, warum ist dieser Mensch krank, sondern mit der Frage, was ist es, dass ich Jesus jetzt tun soll? Was ist es, was dieser Mensch jetzt von mir braucht? Er braucht Heilung. Und in der christlichen Tradition gibt es verschiedene Stellen. Eine, die sehr ähnlich ist zu einem Hadith, also dass Jesus, das Weltgericht nennt sich das, Jesus trifft auf Menschen und sagt: Ich war krank und du hast mich besucht, ich war im Gefängnis und du hast mir geholfen und so. Und dann fragen sie: Wann haben wir das getan? Und dann sagt Jesus: Wann immer einer der Ärmsten meiner Brüder und Schwestern gelitten hat und ihr habt ihn besucht, habt ihr mich besucht. Das heißt, im Kranken, im Leidenden können Christinnen und Christen Jesus treffen, weil sie sich dem Kranken zuwenden, dann wenden sie sich Jesus zu. Und diese beiden Elemente führen für mich eben dazu, Krankheit erstmal als Ort wahrzunehmen, an dem ich gefragt bin als Mensch: Was kann ich für diesen kranken Menschen tun? Ich kann sie besuchen. Ich kann versuchen, ihn mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu heilen oder einfach für ihn zu beten, einfach beizustehen. Ich kann versuchen, den kranken Menschen zu trösten und sein Leiden auszuhalten. In jedem Fall ist die Frage, die der Kranke an mich stellt als christlichen Menschen: Was kann ich tun, um sein Leid zu lindern, um sein Heil zu befördern? Dahinter steht die Vorstellung, dass Krankheit ein Übel ist, das Gott nicht will, aber zulässt. Ich glaube, das ist ein theologisch heikler Punkt, wenn wir nachher darüber diskutieren. Gott will nicht, dass ein Mensch krank ist oder nicht krank ist, aber er lässt dieses Übel von Krankheit zu, nämlich um diese Welt in Freiheit leben zu lassen. Was Gott will für uns, ist, dass wir leben und dass wir Heil erfahren. Gott will nicht für uns Schmerz und Krankheit. Das ist jetzt die eine Seite, wie reagiere ich auf Krankheit? Das andere ist, wie gehe ich mit eigener Krankheit um? Wie gesagt, ich habe Rheuma und andere Sachen, chronische Erkrankungen, ich mache das schon länger. Und mir selber aufgefallen, dass es ganz selten war, dass ich die Idee hatte, das mit Gott in Verbindung zu bringen. Ich habe dann mich aber auch mit anderen abgesprochen, besprochen und wir kamen draus, was sind die Reaktionen auf die eigene Krankheit? Das eine ist ganz berechtigt die Klage über Leid und Krankheit. Das biblische Hiob-Buch ist ein Beispiel dafür, dass Hiob die ganze Zeit zu Gott klagt, auch Gott anklagt und am Ende sagt Gott, du hast recht von mir geredet, weil du hast mit mir geredet, statt über mich. Die ganzen anderen Freunde von Hiob, die kommen dann und erzählen, wie man Gott zu verstehen hat. Nur Hiob selber redet die ganze Zeit mit Gott. Und diese Art der Interpretation im Christentum und auch im Judentum sagt, Klage und auch Anklage über eigenes Leid zu Gott ist legitim. Das Zweite, was genauso legitim ist, ist im Gebet die Bitte um Hilfe. Und da, wo mir tatsächlich Hilfe widerfährt, auch der Dank für die Bewahrung. Das fand ich sehr beeindruckend bei einigen afrikanischen Geschwistern im Glauben, die dann gesagt haben, Gott hat mich gerettet, hat mich geheilt. Wie hat er mich geheilt? Er hat mich einen Arzt finden lassen. Und der Arzt hat die richtige Diagnose gefunden und hat mir das richtige Medikament verschrieben. Und das Medikament hat geholfen, Gott hat mich geheilt. Also alles, was mir an Gutem in der Krankheit widerfährt, auch dankbar Gott zuzuschreiben. Ich selber bin sehr zurückhaltend zum Thema, eine Krankheit ist eine Prüfung Gottes. Das ist auch ein beliebtes Thema in der christlichen Theologie. Wenn ich Menschen in der Gemeinde finde, die für sich selber das so sehen, dass Gott ihnen eine Krankheit gegeben hat, um ihren Glauben, um ihr Leben zu prüfen, dann widerspreche ich diesen Menschen nicht. Ich würde diese Interpretation für andere aber nie machen. Die Frage wäre für mich, wie erfahre ich Gottes Heil in oder während, vielleicht sogar auch durch die Krankheit? Also wie entdecke ich die Zuwendung Gottes in meinem Leben in der Gegenwart der Krankheit? Das wäre die Art von Prüfung, die ich darin sehen könnte. Andere interpretieren das aber anders. Abschließend möchte ich, wie gesagt, eine Sache zum Thema Krankheit und Strafe sagen. Das ist sehr beliebt unter fundamentalistischen Christen, evangelikalen Christen, die Unglück, die Krankheit, die selbst die Corona-Pandemie als Anlass nutzen, zu sagen, damit straft Gott diesen oder jenen Menschen oder die Menschheit. An der Stelle würde ich sagen, sollte Gott eine Krankheit benutzen, um einen Menschen zu strafen, dann ist das eine Aussage, die nur Gott selber treffen kann. Ich als Mensch kann das über andere nicht sagen, weil Gott sich in der christlichen Bibel das Urteil über andere am Schluss selbst vorbehält und wir Menschen es uns nicht ansteht, das Leid oder das Missgeschick oder die Krankheit eines anderen Menschen als Gottes Handeln zu interpretieren. Das kann der einzelne Mensch für sich selber tun und das wird Gott am Ende der Tage offenbaren, aber ich als Mensch kann das über einen anderen nicht aussagen. In der Summe also ist mein Zugang zu Krankheit: Krankheit ist der Ort, an dem Menschen einander das Heil und die Zuwendung Gottes zeigen und an dem Menschen miteinander Gottes Nähe erfahren können. Danke erstmal.
Vielen Dank für den intensiven Diskurs oder Impuls, besser gesagt. Also ich habe schon ganz viele Überschneidungen gehört. Also das passt jetzt auch zu einem großen Teil auch mit dem islamischen Glauben überein. Vielleicht kann ja Enes was dazu sagen, das ist ja unser Islamwissenschaftler. Also mir fallen da auch schon direkt Beispiele ein. Aber also wenn da ja noch andere vielleicht zu Wort kommen möchten, würde ich sie dann jetzt auch dazu ermutigen, das Wort zu ergreifen.
Ja, vielen Dank. Also ich sehe auch viele Überkreuzungen, als ich höre. Eigentlich, es passt auch eine ganz berühmte Überlieferung von Prophet Muhammad. Im Jenseits wird Gott einen Mann fragen, also einen Diener von ihm: Ich war krank und du hast mich nicht besucht. Ich war hungrig und du hast mir nichts zu essen gegeben. Und ich war durstig und du hast mir nichts zu trinken gegeben. Und der Diener, also sein Diener, wird daraufhin erstaunt fragen: Aber du bist Gott, wie kannst du krank, durstig oder hungrig sein? Da wird ihm Gott antworten: Am Tag so und so war ein Bekannter von dir krank und du hast ihn nicht besucht. Hättest du ihn besucht, hättest du mich dort bei ihm gefunden. Also diese Logik können wir vielleicht als Beschreibung der Gottesliebe in Praxis einfach also die Liebe zwischen Menschen. Ich bin auch erstaunt, dass es so ähnlich war, also über diese Geschichte. Aber Herr Asmus hat gesagt, dass es also für Jesus überliefert wurde, denke ich. Hier der Unterschied, also die Rolle von Gott. Anderer Punkt, was ich also ganz interessant gefunden habe, die Krankheit als Gottes Strafe nur für mich selbst darf man also interpretieren, aber nicht für die anderen. Es bedeutet, dass wir alle, für jedes Individuum einfach verantwortlich für selbst und für eigenes Leben und Handeln. Das finde ich auch ganz wichtig. Zuerst möchte ich also diese zwei Punkte einfach betonen. Ich kann auch über die Krankheit und Interpretationen der islamischen Gelehrten über Krankheiten als Gotteswarnung oder als seelische Heilung erzählen, aber vielleicht kann die anderen Wort melden.
Also was mir dazu einfällt, ist Krankheit als Strafe. Das hört sich ja erstmal negativ an. Aber wenn man bedenkt, also Said Nursi sagt in seinen Büchern, wenn er über Krankheit erzählt, dass wenn eine Krankheit dich zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt messen kann, aber tausendfach belastet, sage ich mal, jetzt so als Beispiel genommen. Und wenn du dann halt überlegst, dass das jetzt wirklich nur für sich selbst, ne? Also das soll man wirklich nicht über andere denken, so wie du schon gesagt hast, Sören. Jetzt, wenn ich mir zum Beispiel selbst überlege, ich habe jetzt eine schwere Krankheit, also Gott bewahre, und das belastet ja einen. So, aber Said Nursi sagt jetzt, dass man das vielleicht so sehen sollte, dass das jetzt so eine Buße ist für Sünden, die ich vorher begangen habe. So, und wenn man das jetzt bedenkt oder vergleicht, die Buße im Jenseits, die ist das eine ganz andere. Also die ist vielleicht viel schwerer für mich zu begehen, sage ich mal. Aber hier im Diesseits ist jede Qual und jeder Schmerz vergänglich, egal was für eine Krankheit oder sonst was es sonst ist. Und dadurch, dass es vergänglich ist, macht das die Sache im Endeffekt irgendwo vielleicht einfacher für den Menschen, weil man hier im Diesseits schon Buße tut und dafür im Jenseits verschont davon bleibt. Also, dass dieser Gedanke dann die Belastung von tausendfach vielleicht auf einfach runterschraubt. Nämlich der Gedanke, dass man wirklich im Jenseits für eine bestimmte Sünde oder mehrere Sünden, vielleicht mehrere kleine Sünden oder so, dass man da mit der Bestrafung praktisch, dass man ja keine Buße leisten muss im Jenseits, sondern das schon im Diesseits tut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig erklären konnte. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
Eigentlich klar, ja. Also ich stimme zu. Es gibt auch Überlieferungen, die nicht nur für Krankheiten, sondern zum Beispiel Gewissensleid oder Schwäche, Sorge, Trauer, Schaden, irgendwas Schaden. Also das sind alle einfach Buße für unsere Sünden, wurde auch in Überlieferungen erwähnt. Und vielleicht können wir auch allgemein über unsere traurige, also Erlebnisse auch so interpretieren, aber nicht für die anderen, sondern für sich selbst. Und andererseits muss man auch merken, dass Menschen, also manche Menschen seit der Geburt etwas, also Schwäche oder gesundheitliches Problem haben. Man kann nicht direkt interpretieren, dass sie also wegen dieser Buße für ihre Sünden und so weiter sind, sondern also jedes Individuum hat eine eigene, einzigartige Prüfung, so viel ich sehe.
Und dann vielleicht noch als Ergänzung, wenn man jetzt vielleicht durch eine Krankheit betroffen ist von Geburt an oder so, oder wenn es Menschen gibt, die eindeutig nicht also ihre Buße abtun, da hat man mal den Eimer-Soldier einmal gefragt. Ich glaube, das kam sogar in der Zeitung. Also das war der erste, das ist der erste Schüler Gülenz. Er hat gesagt, dass das dann keine Buße ist, sondern eine Steigerung der Stufe, sage ich mal. Also als Mensch, dass man dann halt, ich weiß gar nicht, so eine spirituelle Stufe vielleicht sich weiterentwickelt dadurch. Dass man dadurch eine Entwicklung zum jetzt fällt mir der Begriff nicht mehr ein. Insan-ı Kamil, wer kann mir das übersetzen?
Die Vervollkommung vielleicht des Menschen.
Veredelung oder Vervollkommnung des Menschen, genau.
Also ich finde von meiner Seite sehr schön, dass du den Aspekt des Jenseits nochmal eingebracht hast. In vielen Diskussionen in christlichem Zusammenhang heutzutage spielt das Jenseits fast keine Rolle, weil das aus dem Gedächtnis der Leute verschwindet, wobei es doch gerade präsent sein sollte. Und für mich ist in jedem Falle, also die Interpretation, die du hattest, vielleicht tue ich hier Buße und das muss ich im Jenseits nicht, oder ich leide zwar an einer Krankheit, aber das hilft mir im Weg zu Gott. Für mich ist das entscheidend Schöne daran zu sagen, wenn es einen Weg gibt in der Krankheit oder unter der Krankheit, das Heil Gottes zu entdecken, dann halte ich das für einen guten Weg. Also, wenn du gesagt hast, ich kann die Krankheit besser ertragen, weil ich im Jenseits dafür nicht mehr leiden muss oder im Jenseits dafür Gott anders begegnen kann, dann halte ich das als, wie gesagt, als Selbstzuweisung gut. Ich habe immer Angst davor, wenn Menschen diese Gedanken, die so hilfreich sein können für einen selbst, als Mittel nehmen, Menschen, die ihr Leid klagen, zum Schweigen zu bringen. Also eine falsche Art von Trost sozusagen. Deshalb habe ich immer betont, ich kann das für mich selber sagen. Ich kann auch anderen davon erzählen, dass man das so verstehen kann. Aber ich kann anderer Leute Leid nicht zum Schweigen bringen, dadurch, dass ich sage, ja, aber du musst das so und so sehen, sondern das Leid anderer muss ich aushalten und ihnen beistehen, damit sie für sich selber entdecken, wie Gott ihnen nahe ist.
Okay, aber wenn man jetzt davon erzählen würde, würde man dadurch das Leid denn nicht so ein bisschen lindern? Oder vielleicht ist man ja auf diese Art und Weise behilflich, das Ganze vielleicht erträglicher zu machen, oder? Oder irre ich, oder habe ich das jetzt falsch verstanden bei dir?
Jetzt tauchen wir in ein seelsorgerliches Problem ein, aber ich versuche es kurz zu erklären. Es gibt zwei Arten, mit dem Leid anderer Menschen umzugehen. Das eine ist, jemand klagt mir sein Leid und das belastet mich natürlich auch. Ne? Wenn du klagst und weinst, dann bin ich auch traurig. Und dann muss ich mich fragen, das, was ich jetzt erzählen will, dient das mir, damit ich keine Angst vor Krankheit habe, die ich gerade bei dir sehe? Oder hilft das dir, mit deiner Krankheit umzugehen? Und in vielen Fällen, wenn wir ehrlich sind, ist unser erstes Bedürfnis, unsere eigene Angst vor Krankheit zu beschwichtigen. Und der andere kommt sozusagen mit rein. Wenn ich das jetzt erzähle, habe ich weniger Angst, dann hat der andere auch weniger Angst. Und von daher wäre meine Frage immer, also man kann, wenn du sagst, bei nur sie steht das und das und das, dann erzählst du etwas und dein Gegenüber kann entscheiden, ob das, was du erzählst, ihm oder ihr hilft. Wenn du aber sagst, du brauchst an deiner Krankheit nicht so zu leiden, weil, wie schon so und so gesagt hat, das ist, wie du sie verstehen musst, dann hilfst du deinem Gegenüber nicht, weil du ihn zwingst, sein Leid runterzuschlucken, damit er dir recht gibt. Weil wer will sich schon mit Nosi vergleichen? Verstehst du? Als Hilfe zum Verstehen, ja, als Anweisung dient es mehr deiner Beruhigung, als dass es deinem Gegenüber dient.
Oh, okay. Ja, das ist natürlich sehr tiefsinnig jetzt gedacht oder ja, das wäre sehr aufrichtig, da gebe ich dir recht. Ja, da müsste man sich tatsächlich mal Gedanken machen, ob man sich da selber nicht irgendwie versucht zu überzeugen oder ob man wirklich nicht Hilfestellung leisten möchte. Okay, das finde ich jetzt interessant. Ja, darüber habe ich so eigentlich noch gar nicht nachgedacht. Das müsste ich vielleicht mal in einer ruhigen Minute tun.
Also in vielen Fällen ist es ja so, auch die Berichte über den Propheten oder wenn verschiedene Gelehrte mitteilen, sie erteilen mit, wie sie etwas interpretieren und appellieren an die Vernunft und das Mitdenken derer, die hören oder lesen, etwas damit zu machen. Das schätze ich so sehr an der muslimischen Art zu interpretieren, den Koran auszulegen, miteinander zu reden, dass es sagen, ich habe das und das erkannt, du hast vielleicht was anderes erkannt, Gott weiß es besser. Deswegen kann ich dir nur sagen, was ich erkannt habe und du musst entscheiden, was du damit machst. Und diese Haltung der Offenheit ist, glaube ich, gerade in der Begegnung mit kranken Menschen unheimlich wichtig. Mir kommt dieser Gedanke, nur du kannst entscheiden, ob er dir hilft oder nicht.
Ja, dazu fällt mir ein, Gülen hat, also sagt auch immer noch, dass man, wenn man von Gott erzählt, dass man das eigene Ich, das eigene Ego komplett raushalten sollte, kein Milligramm, wirklich, da pocht er auch wirklich sehr darauf, dass man wirklich darauf achtet, also nach Möglichkeit noch nicht mal ein Atom oder ein Quark seiner selbst in das Erzählte reinzubringen, weil es sonst das Erzählte entwertet. Das ist mir jetzt dazu eingefallen, als du das jetzt gesagt hast, mit, ja, ob das jetzt Eigennutz ist oder nicht. Ja, das ist wirklich sehr interessant. Vielleicht noch als einen weiteren Schritt. Ich meine, wie wichtig ist denn Gesundheit oder wie schlimm ist Krankheit im Sinne von, ist denn Gesundheit wirklich alles? Also stellen wir in unserem weltlichen Leben die Gesundheit über alles. Wenn wir zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, Hauptsache gesund. Ne? Wie ist es? Ja, soweit gut, Hauptsache gesund. Wie wertest du das, Sören?
Es gibt kaum einen Satz, den ich so sehr hasse, weil ich dann immer sage, ja, ich bin chronisch krank. Ich werde nicht mehr gesund. Ich glaube, also, was wichtig ist und was ich ein erstrebenswertes Ziel im Leben halte, ist, dass man nicht unnötig leiden muss. Gesundheit in einem biologistischen Sinne, wo man sagt, wir haben einen optimal funktionierenden Körper und dann bist du gesund. Das halte ich für Unfug. Ja? Sondern Menschen sollen nicht leiden. Und wir sollen alles tun, damit sie Heil erfahren und die Abwesenheit von Leid. Aber wenn mich jemand besucht, wenn ich heute mit euch rede und das zum Beispiel jetzt elektronisch tun kann, ohne dass wir uns an einem Ort treffen müssen, was ich vielleicht nicht geschafft hätte, weil meine Füße wehtun, dann erfahre ich Heil, dann erfahre ich Gemeinschaft, die mir gut tut, obwohl ich nicht gesund bin. Und deswegen kann ich verstehen, dass Menschen hoffen, gesund zu bleiben. Und ich wünsche für alle Menschen um mich herum, dass sie keine Krankheiten bekommen. Aber wie gesagt, das Ziel im Leben ist nicht Gesundheit. Das Ziel im Leben ist, Gottes Nähe zu erfahren. Auch darin, dass Menschen mir, egal ob ich gesund oder krank bin, Gutes tun, dass Menschen einander helfen, dass Menschen einander beistehen. Und das Interessante ist, dass die in der Heilkunde eine Beobachtung haben festgestellt, selbst Menschen, die einen Arm oder ein Bein verlieren, haben nach ungefähr einem Jahr wieder dieselbe Lebensqualität wie vorher, finden ihr Leben wieder annehmbar, weil sie gelernt haben, trotz des Verlustes, trotz der Einschränkung, trotz der Krankheit, ein volles Leben zu leben. Deshalb, der Punkt ist nicht die Gesundheit, der Punkt ist die Möglichkeit, mit anderen die Fülle des Lebens zu erfahren und darin Gottes Zuwendung zu erfahren. So würde ich das religiös ausdrücken.
Okay, das ist natürlich sehr interessante Betrachtung. Wie sieht es denn eigentlich islamisch betrachtet aus, NS, Gesundheit? Klar ist natürlich ein Gut, aber ist denn Gesundheit alles oder gibt es vielleicht Wichtigeres?
Ja, gute Frage. Also natürlich soll man also aus religiöser Perspektive zustimmen, dass körperliche Gesundheit nicht als höchstes Ziel für die Religion ist, aber doch kann man sagen, dass der Mensch seinen Körper als Leihgabe Gottes betrachten soll und deshalb als Leihgabe Gottes oder um Leihgabe Gottes zu bewahren, soll man auch gesund sein. Auf dem Weg zur Annäherung Gottes, wie Herr Asmus schon formuliert hat. Aber habe ich eigentlich persönlich eine andere Perspektive, wenn ich also zugeben muss. Also Annäherung Gottes bedeutet für mich persönlich als ein Muslim seelische Gesundheit. Im Leben sind wir also immer Körper und mit Seele. Und diese Seele geht einfach auch nach dem Tod. Und die Gesundheit der Seele bedeutet eigentlich diese für diese Zeitform unendliches Leben. Und wenn man also dem Gott mit gute und gemeinnützige Handeln entlang des Lebens annähern kann, bedeutet das, dass die Seele wirklich ganz gesund ist. Diese seelische Gesundheit betrachte ich in Religion mit mehr Gewicht als körperliche Gesundheit. Und eigentlich also wenn ich mit meiner Vernunft und wenn ich durch wissenschaftliche Analyse die Gebote und Verbote in meiner Religion betrachte oder zu betrachten versuche, sehe ich oder treffe ich oft, dass die ungesunde Dinge, ungesunde Gewohnheiten verboten sind und gesunde einfach erlaubt sind. Also ich meine allgemein für religiöse Anweisungen.
Okay, jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir nicht nur eine körperliche Perspektive der Krankheit, sondern auch eine seelische oder geistige. Was würde man dann als eine gesunde Seele oder gesunden Geist bezeichnen können? Wann wäre denn ein Geist nicht gesund oder krank?
Es hat viele Antworten, aber man kann vielleicht verallgemeinern, wenn man also die wichtigsten Fragen der Vernunft etwas Antworten hat, kann man beginnen, diese seelische Gesundheit zu haben. Wie also, was ist Ziel des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Oder was gibt es nach dem Tod? Warum gibt es Leid im Leben, obwohl der Gott Allmächtige ist und so weiter? Kann man also wirklich tausende Variante solche Antworten formulieren? Aber jeder Mensch hat eigentlich diese seelische Bedürfnis, also in Bezug auf diese Fragen und so weiter, auch eigentlich fühlen. Und außer Religionen gibt es eigentlich gar keine ewige Antworten, die sowohl für diesseits als auch jenseits erklären. Auf diesem Weg sehe ich auch die Wissenschaften und wissenschaftliche Forschungen und so weiter ganz, ganz hilfreich, weil für mich Heilung des Körpers oder Heilung der Seele eigentlich Harmonie zwischen Religion und vernünftige Dinge wie Wissenschaften und die anderen. Man soll irgendwie also übereinstimmen lassen.
Ich möchte das mal so ein bisschen präzisieren. Also ich habe mal, bevor der Ramadan angefangen hat, ein Wort gesehen, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Und zwar, dass man vor Ramadan damit anfangen sollte, im Ramadan nach Möglichkeit vervollkommnen, und zwar Seelenhygiene. Dieses Wort hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht können wir darauf so ein bisschen aufbauen oder darüber etwas sprechen. Seelenhygiene im Ramadan oder vor dem Ramadan, was könnte das denn bedeuten? Also, da würde ich meine Frage auch an Enes erstmal richten.
Serdar, kannst du also konkret einfach formulieren, also in Bezug auf Gesundheit und Ramadan, oder?
Jetzt Gesundheit, aber nicht körperliche Gesundheit, sondern seelische Gesundheit. Seelenhygiene im Sinne von, dass man die Seele von Belastungen befreit, von Schmutz sozusagen befreit und dann wirklich so sauber macht oder zumindest versucht, es so sauber zu halten, dass die Seele in Anführungszeichen hygienisch rein ist.
Ja, verstehe. Also eigentlich können wir auch einfach von Anfang Beispiel geben. Zum Beispiel, wenn man eine Krankheit erlebt, sieht man dann alles anders. Zum Beispiel die zeitliche Dimension des Lebens verlangsamt und die Dankbarkeit, unsere Dankbarkeit für unsere Gesundheit als Gottes Segen betrachten wir. Und ja, in diesem Sinne kann man sagen, dass man durch körperliche Schwäche einfach als Mittel zur seelischen Heilung verwenden kann. Im Ramadan verkörpert diese Idee eigentlich noch konkreter, weil also da gibt es ganz konkret für alle Muslime die Erkenntnis über den wahren Besitzer des Körpers und sogar von Essen oder Bedürfnisse, körperliche Bedürfnisse. Deshalb, das sind alle einfach, können wir formulieren oder definieren als Ratgeber und Warner auf dem Weg zum Jenseits, zum Gotteserkenntnis.
Dankeschön. Also was mir dazu einfällt, ist, dass man den Ramadan als Gelegenheit nutzt, einmal im Jahr vielleicht auch die Seele zu reinigen. Das heißt, wirklich dann so Überflüssiges wegzulassen, also nicht nur materiell, sondern auch spirituell. Ja, dass man also nicht nur zum Beispiel vor allem wenn die Tage länger sind, dass man dann wirklich so, ich sage mal in Anführungszeichen, unnötige Lebensmittel weglässt. Ja, also Sachen, die durstig machen später, die salzig zu sehr gewürzt sind und so weiter, sondern man konzentriert sich wirklich schon fast strategisch zu essen, damit man während der Fastenzeit jetzt irgendwie nicht weiß ich nicht, zu schnell hungert oder zu schnell Durst erleidet, dass man so wirklich das Nötige immer isst. Ich denke, geistig oder seelisch ist das vielleicht nicht verkehrt, weil es gibt sicherlich Sachen, die wir außerhalb des Ramadans tun, die unsere Seele vielleicht irgendwo belasten. Dazu, ich weiß jetzt kein konkretes Beispiel, vielleicht, ja.
Lass mich dich mal ärgern.
Bitte.
Also Seelenhygiene würde ein orthodoxer, vielleicht auch ein katholischer Christ spontan mit Askese assoziieren, zusammenbringen, im Sinne von nötigem Verzicht. Und wenn ich das Beispiel Ramadan nehme, oder was ist Seelenhygiene? Seelenhygiene kann sehr gut sein, dass ich bewusst merke, zum Beispiel die und die Fernsehserie gucke ich regelmäßig, und mein Sonntag ist verdorben, wenn ich den Tatort nicht geguckt habe oder sowas. Aber mich dann zu fragen, tut mir das eigentlich gut, diese Art der Ablenkung, weil ich mich mit Tod und Gemeinheit beschäftige, statt mich 2 Stunden lang mit etwas Positivem zu beschäftigen. Und Seelenhygiene, das kann ich gut nachvollziehen. Askese ist dieser Versuch, die Seele zu befreien von dem, was sie von Gott wegbringt oder was sie anfüllt mit Dingen, die nicht dem entsprechen, was uns verheißen und was uns zugesagt und was uns aufgetragen ist. Und von daher, in der christlichen Tradition nennt man das Askese, und wir bewundern diejenigen, die ihr ganzes Leben nur allein Gott zuwenden. Viele schaffen das nicht in ihrem Alltag, in dem Sinne, dass sie nichts anderes mehr machen, aber sich immer wieder darauf zu besinnen, und das finde ich, das hat mit seelischer Gesundheit zu tun, bewusst die Dinge, zu den Dingen auf Abstand zu gehen, die mich von der Zuversicht und die mich von den Geboten Gottes wegführen. Also ein Abenteuerfilm oder ein Superheldenfilm ist sehr unterhaltsam. Da habe ich auch Spaß dran, das zu gucken. Ja? Ich will jetzt nicht so tun, als würde ich sowas nicht kennen. Aber wenn ich mich dann frage, ist die Antwort auf Beziehungen zwischen Menschen immer die Frage, die wer stärker ist? Oder ist die Antwort von Beziehungen zwischen Menschen die Frage, wer gerechter ist? Würde ich nicht lieber etwas gucken, wo es um Gerechtigkeit geht, statt um Stärke? Also lenkt mich das von dem ab, was gut für mich ist. Und das, denke ich, seelische Gesundheit ist ein Begriff, den ich gut übernehmen kann. Aber er bezieht sich eben darauf, wie sind Menschen in der Lage, das, was sie zu Gott hinführt, zu stärken. Und darin sehe ich die Aufgabe seelischer Hygiene.
Ich finde, das hast du eigentlich ziemlich gut formuliert. Wo hast du mich da jetzt geärgert? Das verstehe ich nicht ganz.
Weil ich dir deine Worte weggenommen habe.
Ach, danke schön. Aber das hast du viel besser gemacht als ich, finde ich. Nee, das gefällt mir, wenn man das besser formulieren kann. Ja, also ja, das ist auch so etwas, was mir dann einfällt, ob man. Weil, wenn in dem Film kann ich ja, weiß ich nicht, es laufen das Ganze, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel Ramadan bleiben, ne, für einen Monat, oder wenn wir die heiligen 3 Monate insgesamt nehmen, wo der Ramadan auch mit drin ist, dass man in diesen 3 Monaten, oder nehmen, bleiben wir beim Ramadan, dass wir einen Monat lang dann vielleicht, ja, ganz weg davon bleiben, ist vielleicht schwierig, aber dass man halt weniger Zeit, ja, ich sage schon fast verschwendet, Filme zu gucken. Anstatt vielleicht mal ein Buch zu lesen, was dann einen so gedanklich mitnimmt, also auch spirituell, womit man spirituell auf Reisen gehen kann, sage ich mal. Ich glaube, dass man dann mal sagt, pass auf, okay, Film, ich kenne den Film, aber ich mag den Film auch, den würde ich auch immer wieder gerne gucken, aber jetzt entscheide ich mich ganz bewusst dagegen und gucke mal, dass ich vielleicht etwas Spirituelles mache, was mich irgendwie weiterbringt oder näher zu Gott bringt, wie du das so schön formuliert hast. Ich glaube, das wäre so das, was mir zu Seelenhygiene einfällt. Also Askese, okay, also mir war jetzt nicht bewusst, dass das im katholischen Raum jetzt so benutzt wird dafür. Aber was ich noch interessant finden würde, das wird jetzt vielleicht in unseren Rahmen springen, aber so als Thema, dass man, weil mit Askese verbinde ich das Erste, was ich denke, ist dann halt, dass irgendein Mönch in der Natur wirklich mit minimalen Sachen lebt oder unter minimalen Lebensumständen und versucht, so vom Weltlichen wegzukommen. Aber sowas kann man ja auch ruhig, durchaus in der Zivilisation machen, denke ich. Und da, okay, dann sitzt man zwar vielleicht nicht unbedingt unter einem Baum und meditiert oder so, aber es gibt durchaus Sachen, denke ich, wo man auch Verzicht ausübt, was dann einen auch irgendwo näher zu Gott bringt. Aber das wird jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen.
Ja, aber genau das ist es. Also Askese ist der Verzicht auf Ablenkung. Das kann ich als Mönch in der Natur machen oder im Kloster. Das kann ich aber auch im Alltag machen. Der Verzicht auf Ablenkung, der Verzicht. Und das muss ich eben sehen, wie weit hilft mir das? Der Ramadan ist eine asketische Übung. Ich verzichte auf Dinge, um Gott nahe zu kommen. Das ist Askese. Die kann ich im Alltag vollziehen, die kann ich zu besonderen Zeiten vollziehen. Wir haben ja auch unsere Fastenzeiten. Es geht darum, mich wieder zu Gott hinzuwenden und die Ablenkung von Gott fernzuhalten. Und das geht im Alltag und das machen viele gläubige Menschen ständig.
Ach, du hast das so schön wieder auf den Punkt gebracht, Sören. Ich glaube, du könntest mich demnächst einfach mal zusammenfassen. Du findest viel besser die Worte als ich.
Das ist mein
Ja.
Job.
Okay. Aber ich finde das auch wirklich ganz toll und total spannend und aufregend auch auf der anderen Seite, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt. Deswegen finde ich das umso mehr schade, dass man immer auf so die Unterschiede guckt und weniger auf die Gemeinsamkeiten. Sicherlich gibt es Unterschiede, auch die müssen aufgezeigt werden. Aber schreiben wir doch mal die Unterschiede auf eine Seite und die Gemeinsamkeiten auf die andere Seite. Und dann würd mich mal interessieren, was für ein Bild wir bekommen.
Also ich finde gerade beim Thema Krankheit, so auch wie ich heute mit euch rede, ist ein Aspekt, der mir gut tut und mir hilft für meinen Umgang mit Krankheit, die Betonung und das immer wieder Erinnern ans Jenseits. Wenn ich als Pfarrer mich mit Krankenhausseelsorge, mit Seelsorge von Menschen in der Gemeinde, die krank sind und so weiter, beschäftige und gucke, was sagt meine Kirche dazu, dann ist das sehr innerweltlich. Aber diese Hilfe zu geben im Bewusstsein, in der Vergegenwärtigung, auch der Dimension des Gerichtes und des Jenseits, das ist etwas, das rutscht vielen meiner Kollegen und mir, glaube ich, häufig zwischen den Händen weg und ist aber genau das, was wir mit beachten müssen, wenn wir den Menschen gerade auch in Situationen von Krankheit und Not die Wahrheit sagen wollen, dass dieses Leben ein vorläufiges ist und dass es bei aller Schönheit und auch bei allem Schrecken verbleicht zu dem, was vor uns liegt. Und dass diese Ewigkeit, auf die wir hinleben, das ist, was unseren Alltag bestimmen sollte, wenn wir vernünftig wären. Aber zumindest das ist, was unsere Hoffnung füllt, weil es eine Zukunft in der Gegenwart Gottes ist.
Ach, das hast du sehr schön gesagt, Sören. Das läuft wie Butter runter irgendwie gerade. Ja, also genau. Krankheit, körperliche, also wenn man jetzt vielleicht zusammenfassen kann, Wir haben über körperliche Krankheiten gesprochen, welche Bedeutung die vor allem im spirituellen Leben oder im religiösen Leben von Menschen ist, und sind dann eigentlich relativ schnell auf die seelische Krankheit gekommen. Wobei ich glaube, wir seelische Krankheit so erstmal per se noch nicht definiert haben. Kann man vielleicht einfach sagen, dass wir davon sprechen, dass eine Seele Gott einfach nur etwas ferner ist, dass diese Seele dann kranker wird oder ja, nicht mehr in einem normalen Umfeld lebt, sage ich mal, weil nach unserem Verständnis, sage ich mal, ist ja eine Seele gesund, je näher sie an Gott ist. Vielleicht kann man das daran festmachen.
Also christlich würde man wahrscheinlich zunächst mal den Begriff Sünde nehmen, und Sünde bedeutet alles andere als sexuelle Verfehlung. Sünde bedeutet in allererster Linie Fernsein von Gott, und eine kranke Seele wäre eine Seele, die verlernt hat, die Nähe Gottes wahrzunehmen. Ich kann mich selber krank machen in der Seele, indem ich durch verschiedenste Vorstellungen, Ziele, Taten mich von Gott aktiv entferne, aktiv die Beziehung Gottes zu mir zerstöre. Aber es können auch andere mich krank machen. Also wenn ein Geistlicher zum Beispiel, das ist das, womit wir Christen gerade zu kämpfen haben, wenn ein Geistlicher Menschen missbraucht, dann macht er ihre Seele krank, weil er ihnen vielleicht den Weg zu Gott verstellt. Wenn ein Mensch, ein Vater zu seinen Kindern grausam ist und ihr Vertrauen in die Eltern und ihr Vertrauen ins Leben zerstört, dann macht er ihre Seele krank und verhindert, dass sie Gottes Nähe spüren. Also von daher würde ich sagen, eine kranke Seele ist eine Seele, die nicht mehr in der Lage ist, Gottes Nähe und Zuwendung wahrzunehmen. Und eine Seele heilt dann, wenn Menschen entdecken oder erfahren, dass trotz allem, was um sie herum ist, Gott ihnen nahe kommt, Gott auf sie zugeht und Gott ihnen mit seiner Barmherzigkeit und seiner Zuwendung das Leben hier und dort ermöglichen will. Und da kann es helfen, asketische Übungen zu machen, da kann es helfen, das Gebet zu intensivieren, da kann es helfen, mit anderen Menschen zusammenzuleben, die von ihren Erfahrungen reden. Ich glaube, das sind dann Fälle, wo eine Seele gesunden kann, weil sie wieder offen wird und frei wird für die Nähe Gottes und die Zuwendung Gottes. Unabhängig davon, was psychiatrisch Krankheit ist, das ist noch mal was anderes als die seelische Krankheit. Die Frage nach der Fähigkeit, Gottes Nähe und Gottes Zuwendung und Gottes Barmherzigkeit im eigenen Leben zu erfahren und sich daran auszurichten.
Okay, das ist mal wieder treffend formuliert, Sören. Was mir aber noch dazu einfällt, ist, wenn die Umgebung, wenn man in einer falschen Umgebung lebt, dass man auch ja, dazu tendiert, krank zu werden, also seelisch krank, ne? Darüber reden wir jetzt gerade. Wenn ich jetzt zum Beispiel falsche Freunde habe, die, weiß ich nicht, nichts mit Spiritualität zu tun haben, sondern immer nur hinter weltlichen Dingen sind. Das muss ja jetzt erstmal auch nichts Verwerfliches sein. Aber wenn die Spiritualität fehlt, dann macht sich das ja auch irgendwann bemerkbar. Dann ist mir dazu eingefallen, dass da gibt es ja einen Hadith zu, wenn man zum Beispiel bei einem Schmied in die Werkstatt kommt, nichts tut, nichts sagt, aber einfach nur 10 Minuten dort steht und danach wieder rausgeht, dann stinkt die Kleidung ja entsprechend nach Rauch, nach Feuer, nach Metall vielleicht. Und umgekehrt ist, wenn man halt in einen Parfümerieladen geht und da auch nichts tut, nichts sagt, einfach nur 10 Minuten dort steht und dann wieder rausgeht, dass die Kleidung auch nach Parfüm riecht. So, und dann ist mir jetzt eingefallen, ja, dann sollte man sich doch vielleicht immer nur unter spirituell positiven Menschen aufhalten. Aber wie ist es denn dann mit den Menschen, die vielleicht Hilfe suchen, die Gottes Nähe suchen, die es aber nicht schaffen? Wenn so Menschen hören wie du und ich, sage ich mal, und wie die anderen hier, also ne, wie in diesem Bewusstsein sind, dass eine Seele krank sein kann oder auch gesund sein kann und dass es Menschen gibt, die vielleicht eine kranke Seele haben, aber ja, sich nach einer seelischen Gesundheit sehnen. Irgendwo muss man doch dann zwischen Menschen, die seelisch krank sind, aber gleichzeitig darauf achten, dass man nicht selber krank wird. Und da ist mir eingefallen, dass man vielleicht sozusagen mit einem Bein in einer in Anführungszeichen guten Gesellschaft bleibt, dass man da halt seinen Ankerpunkt hat und mit dem anderen Bein dann versucht, zu, ja, zu anderen Menschengruppen oder zu anderen Menschen Kontakt herzustellen, aber halt ne, mit dem Bewusstsein, dass man da auch vorsichtig handeln muss, um nicht selber krank zu werden. Ich weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann.
Um dein Bild zu benutzen, wenn ich in der Parfümerie war und mich mit Parfüm dann auch einsprühe, also mir sehr viel Gutes tue, dann kann ich auch mal zum Schmied gehen. Vorsicht vor der IG Metall bei dem Schmiedbild, aber gehe ich zum Schmied und der riecht was Gutes. Ja, also ich kann das Gute ja mitnehmen. Und je mehr ich im Guten mich aufhalte, desto mehr kann ich auch in andere Zusammenhänge reinbringen, die davon profitieren. Ich muss nicht Angst vorm Gestank haben, wenn ich den Weg aus der Schmiede wieder rauskenne. Dann weiß ich, ich bin jetzt eine Weile hier und dann gehe ich wieder. Wenn ich den Weg aus der Schmiede nicht mehr hinausfinde, dann bin ich dem Feuer zu nahe. Das heißt, Menschen, die seelisch krank sind oder die bedürftig sind nach meinem Beistand oder nach meiner Nähe, die sind nicht gefährlich für mich. Gefährlich ist für mich, wenn ich zu lange bleibe und mich und nicht mehr weiß und nicht mehr sehen will, dass bestimmte Dinge mir schaden. Der Drogenabhängige macht mich nicht süchtig. Die Droge macht mich süchtig. Ich kann dem Drogenabhängigen nahe sein, solange ich weiß, dass die Droge gefährlich ist. Und dann kann ich dem Drogenabhängigen helfen, von der Droge wegzukommen.
Ja, das ist mal wieder sehr gut formuliert. Ja, also so langsam kommen wir auch dem Ende zu. Enes wollte, glaube ich, noch was sagen. Bitte schön.
Also andere Perspektive möchte ich nur erwähnen. Also
Bitte.
in der islamischen Auffassung gibt es diese Fıtra-Konzept. Also Fıtra bedeutet die Grundlage, die vom also die Menschen vom Gott erschaffen wurde. Und nach dieser Auffassung ist jeder Mensch eigentlich seelisch gesund im Prinzip. Seit der Geburt ist jeder Mensch eigentlich seelisch gesund. Deshalb sagen wir auch oft im Alltag, zum Beispiel für kleine Kinder, das sind sündenlos. Und gibt es auch ganz berühmte Hadith, also Geruch von Babys sind Paradies, wie Paradiesgeruch, ja. Also kann man auch vielleicht anders formulieren, was wir auf dem Weg zur seelischen Gesundheit von Menschen gesprochen haben. Eigentlich die Zuwendung zum Gott und andererseits Zuwendung zum potenziellen Kraft, potenzielle seelische Gesundheit, weil sie schon, also seit der Geburt, diese Potenzial haben. Deshalb ist jeder Mensch auch aus religiöser Perspektive, aus christlicher und islamischer Perspektive, die Würde des Menschen unantastbar ist. Ja, also ich möchte nur diese andere Perspektive einfach erwähnen und betonen.
Und ich danke sehr für diese Erwähnung und Betonung.
Ja, das finde ich auch sehr interessant. Das heißt im Grunde genommen, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt, seelisch erstmal gesund ist. Und dass sie vielleicht durch die äußeren Umstände dann krank gemacht wird. Kann man das vielleicht so zusammenfassen?
Ja, klar, eigentlich habe ich nur während der Wörter von Herr Asmus eriniert, weil also für den Gott gibt es eigentlich keine zeitliche Grenze. Und Mensch als Gottesvertreter auf der Welt, wenn dem Gott annähert, gibt es auch keine also diese konkrete zeitliche Grenzen. Es gibt eigentlich hier ganz, ganz spirituelle Sensibilität in Bezug auf Vergangenheit und Zukunft. Wenn wir also auf dem Weg zur Zuwendung zum Gott, haben wir eigentlich unserem Naturzustand, was wir also als Muslimen Fitra sagen, ja.
Ja, ich glaube, das können wir so auch als Schlusswort nehmen. Jörn, wolltest du noch was ergänzen?
Ich wollte sagen, ich fände das ein schönes Schlusswort, wenn wir über die Differenz an dem Punkt irgendwann reden wollen. Dann wird das ein ganz eigenes Gespräch. Aber ich finde den Gedanken sehr schön, der da geäußert wurde. Der ist jetzt, als evangelischer Christ müsste ich theoretisch widersprechen, aber habe ich keine Lust zu, sondern stimme dem zu, dass Menschen auf ihrem Weg zu Gott in die Irre geführt werden können und dass die Beziehung zu Gott das ist, was der Naturzustand sein sollte.
Ja, ich glaube, das kann man durchaus so stehen lassen. Die Zeit ist auch leider schon um. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Das war eine relativ kleine Runde, aber ich denke auch umso intensiver. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Teilnahme und wünsche euch und uns allen ja, noch einen gesegneten Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank, gesegneten Abend.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Danke.